Sie hören den Artikel Bundespräsident (Deutschland), aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Stand 18. März 2012. Dieser Artikel steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported. Der Bundespräsident ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland. Seine Macht im politischen System des Staates ist allerdings durch das Grundgesetz erheblich beschränkt und seine Aufgaben sind daher vor allem repräsentativer Art, weshalb er auch als neutrale Gewalt, als pouvoir neutre, bezeichnet wird. Mit der Entscheidungsgewalt über die Auflösung des Deutschen Bundestages im Falle einer vom Bundeskanzler verlorenen Vertrauensfrage und bei der Wahl einer Minderheitsregierung kommt ihm jedoch auch eine wichtige staatspolitische Bedeutung zu. Er kann der Exekutive zugeordnet werden, hat allerdings auch Befugnisse außerhalb davon und wird deswegen teils als über den drei Gewalten stehend betrachtet. Der Bundespräsident ist für eine Amtszeit von 5 Jahren von der Bundesversammlung gewählt. Die anschließende Wiederwahl ist einmal zulässig. Die Amtssitze des Bundespräsidenten sind das Schloss Bellevue in der Bundeshauptstadt Berlin und die Villa Hammerschmidt in der Bundesstadt Bonn. In der Ausübung seiner Aufgaben unterstützt ihn das Bundespräsidialamt. Der derzeitige Amtsinhaber ist seit dem 18. März 2012 der parteilose Joachim Gauck. Aufgaben und Befugnisse. Der Bundespräsident hat in seiner Funktion als Staatsoberhaupt folgende Aufgaben. Er vertritt den Bund völkerrechtlich. Er beglaubigt diplomatische Vertreter und er hat auf Bundesebene das Begnadigungsrecht, welches er allerdings teilweise an andere Bundeseinrichtungen delegiert hat. Er kann aber keine Amnestie aussprechen. Gegenzeichnung, Ausfertigung und Verkündung der Bundesgesetze durch Bekanntmachung im Bundesgesetzblatt. Vorschlagen eines Kandidaten zum Bundeskanzler zur Wahl durch den Deutschen Bundestag sowie dessen Ernennung und Entlassung. Ernennung und Entlassung von Bundesministern auf Vorschlag des Bundeskanzlers. Ernennung und Entlassung von Bundesrichtern, Bundesbeamten, Offizieren und Unteroffizieren, sofern nichts anderes durch Anordnungen und Verfügungen bestimmt ist. Möglichkeit zur Auflösung des Deutschen Bundestages nach dreimalig gescheiterter Kanzlerwahl oder einer gescheiterten Vertrauensfrage. Verkündung der Feststellung des Verteidigungsfalls und Abgabe völkerrechtlicher Erklärungen nach Beginn eines Angriffes sowie Einberufung des Deutschen Bundestages abweichend von den Parlamentsbeschlüssen. Einberufung der Parteienfinanzierungskommission nach dem Parteiengesetz. In vielen dieser Fälle ist der Bundespräsident allein Ausführender oder es bedarf nach Artikel 58 des Grundgesetzes der Gegenzeichnung durch ein Mitglied der Bundesregierung. Diese Tätigkeiten werden der Funktion des Bundespräsidenten als Staatsnotar zugeordnet. Die Gewalt über die Auflösung des Deutschen Bundestages in 2 verschiedenen Fällen umfasst hingegen nicht eine Gegenzeichnung durch Dritte. Man spricht insofern von einer Reservefunktion des Bundespräsidenten. Völkerrechtliche Vertretung und außenpolitisches Engagement. Der Bundespräsident vertritt völkerrechtlich die Bundesrepublik Deutschland. Er beglaubigt deutsche Vertreter, in der Regel durch Akkreditierungsbrief, und empfängt und bestätigt Vertreter internationaler Organisationen und ausländischer Staaten in Deutschland durch Entgegennahme ihrer Akkreditierung. Für den Abschluss völkerrechtlicher Verträge stellt er deutschen Vertretern die erforderliche Vollmacht aus und, wenn diese unterzeichnet ist, verkündet er das Zustimmungs- und Transformationsgesetz und fertigt die Ratifikationsurkunde aus. Damit erklärt die Bundesrepublik im Außenverhältnis, den Vertrag für verbindlich und wirksam anzusehen. Die politische und materielle Entscheidung hierzu treffen allerdings die Bundesregierung und der Bundestag. Der Bundespräsident unternimmt Staatsbesuche. Regelmäßig machte der Bundespräsident seinen ersten Staatsbesuch im Amt in Frankreich. Bundespräsident Köhler ist von dieser Regel abgewichen, indem er seinen ersten Staatsbesuch seinem Geburtsland Polen, Deutschlands östlichem Nachbarn, abstattete. Die Feststellung des Verteidigungsfalls, die auf Antrag der Bundesregierung durch den Bundestag und Bundesrat erfolgt, wird vom Bundespräsidenten im Bundesgesetzblatt verkündet. Sobald der Verteidigungsfall verkündet ist, kann der Bundespräsident mit Zustimmung des Bundestages völkerrechtliche Erklärungen über das Bestehen des Verteidigungsfalls abgeben. Ernennung und Entlassung der Mitglieder der Bundesregierung. Der Bundespräsident schlägt nach Artikel 63 des Grundgesetzes dem Bundestag einen Kandidaten für die Wahl zum Bundeskanzler vor. Dem Vorschlag gehen regelmäßig Gespräche mit den betroffenen Politikern voraus. Rechtlich ist der Bundespräsident in seiner Vorschlagsentscheidung frei. Jedoch hat bisher jeder Bundespräsident den Kandidaten der bei der Bundestagswahl siegreichen Koalition zum Bundeskanzler vorgeschlagen. Jeder dieser Kandidaten ist dann auch gewählt worden. Sollte der vom Bundespräsidenten vorgeschlagene Kandidat nicht gewählt werden, so beginnt eine zweiwöchige Frist, in der der Bundestag unabhängig vom Vorschlag einen Bundeskanzler wählen kann. In jedem Fall muss der Bundespräsident einen mit absoluter Mehrheit gewählten Kandidaten ernennen. Kommt eine Wahl mit absoluter Mehrheit aber weder in den zwei Wochen noch in der sich unmittelbar anschließenden dritten Wahlphase zustande, so ist die Ernennung eines Minderheitskanzlers ebenso möglich wie die Auflösung des Bundestages. In diesen Fällen ist eine Gegenzeichnung durch die Bundesregierung nicht erforderlich. Der Bundespräsident muss die vom Bundeskanzler vorgeschlagenen zu Bundesministern ernennen. Er hat hier allenfalls ein formales Prüfungsrecht, etwa ob der Vorgeschlagene Deutscher ist. Er besitzt jedoch kein materielles oder personelles Prüfungsrecht. Ein diesbezügliches Ansinnen von Theodor Heuss, der sich vor der Ernennung der Minister des ersten Kabinetts Adenauer eine Ministerliste vorlegen lassen wollte, wurde von Adenauer zurückgewiesen. Auch bei der Entlassung eines Ministers hat der Bundespräsident kein Mitspracherecht. Er muss die vom Bundeskanzler getroffene Entscheidung formal nachvollziehen. Der Bundespräsident kann einen Rücktritt des Bundeskanzlers nicht ablehnen. Er muss den Bundeskanzler in diesem Fall entlassen. Er muss auch im Falle des erfolgreichen Misstrauensvotums den bisherigen Amtsinhaber entlassen und den neu gewählten ernennen. Der Bundespräsident kann nach Artikel 69 des Grundgesetzes einen entlassenen Bundeskanzler oder Bundesminister ersuchen, die Amtsgeschäfte bis zur Wahl eines Nachfolgers weiterzuführen. Er hat dies in der Regel so gehandhabt. Einzige bedeutende Ausnahme war die Entlassung von Willy Brandt nach dessen Rücktritt 1974. Hier hatte Brandt darum gebeten, nicht mit der Weiterführung der Amtsgeschäfte betraut zu werden. Bundespräsident Gustav Heinemann entsprach diesem Wunsch. Somit amtierte der soeben entlassene Vizekanzler Walter Scheel für einige Tage als Bundeskanzler. Der Bundespräsident wirkt auch nicht an der Ernennung des Stellvertreters des Bundeskanzlers mit. Dies ist eine Entscheidung, die nach Artikel 69 Absatz 1 des Grundgesetzes ausschließlich durch den Kanzler getroffen und vollzogen wird. Unterzeichnung und Prüfung von Gesetzen. Die Bundespräsidenten haben bisher 8-mal, jedes Mal unter großer öffentlicher Beachtung, Bundesgesetze nicht ausgefertigt, das heißt nicht unterzeichnet. In einigen Fällen monierte der Bundespräsident Fehler im Gesetzgebungsverfahren. Andere Fälle wurden mit materiellen Verstößen gegen das Grundgesetz begründet. Theodor Heuss unterschrieb 1951 das Gesetz über die Verwaltung der Einkommen- und Körperschaftssteuer aus rein formalen Gründen nicht, da keine Zustimmung des Bundesrates vorlag. 9 Jahre später verweigerte sein Nachfolger Heinrich Lübke dem Gesetz über den Betriebs- und Belegschaftshandel seine Unterschrift. Er sah darin einen unzulässigen Eingriff in die Berufsfreiheit aus Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes. Zweimal zeigte Gustav Heinemann dem Gesetzgeber seine Grenzen auf. Sowohl für das Ingenieurgesetz 1969 als auch das Architektengesetz 1970 sah er keine Gesetzgebungskompetenz des Bundes gegeben. Das Gesetz zur Erleichterung der Wehrdienstverweigerung wurde 1976 von Walter Scheel gestoppt, der, wie schon Heuss, die Zustimmung des Bundesrates vermisste. Bundespräsident von Weizsäcker hielt 1991 das 10. Gesetz zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes, welches die formale Privatisierung der Luftverkehrsverwaltung vorsah, für materiell verfassungswidrig und unterzeichnete es nicht. Dies führte zur Einfügung des Artikels 87d Absatz 1 Satz 2 in das Grundgesetz, der es dem Gesetzgeber freistellte, ob er die Luftverkehrsverwaltung in öffentlich-rechtlicher oder in privatrechtlicher Weise gestaltet. Daraufhin wurde das Gesetz erneut beschlossen und schließlich durch von Weizsäcker unterzeichnet. Horst Köhler unterschrieb im Oktober 2006 das Gesetz zur Neuregelung der Flugsicherung wegen Unvereinbarkeit mit Artikel 87d Absatz 1 des Grundgesetzes nicht. Im Dezember 2006 wies er das Verbraucherinformationsgesetz zurück, da es aus seiner Sicht im Widerspruch zu Artikel 84 Absatz 1 Satz 7 des Grundgesetzes steht, der es dem Bund verbietet, per Gesetz den Gemeinden Aufgaben zu übertragen. In 9 Fällen unterzeichneten Bundespräsidenten zwar Gesetze, verbanden dies jedoch mit einer öffentlichen Erklärung über verfassungsmäßige Bedenken. So verhielten sich unter anderem Carstens beim Staatshaftungsgesetz 1981, von Weizsäcker bei der Neuregelung der Parteienfinanzierung 1994, Herzog beim Atomgesetz 1994, Rau beim Zuwanderungsgesetz 2002 und Köhler beim Luftsicherheitsgesetz 2006. Formelle Prüfungskompetenz. Der Bundespräsident hat bei der Unterzeichnung von Gesetzen ein formelles Prüfungsrecht, ob diese verfassungsgemäß zustande gekommen sind. Teile der Rechtswissenschaft sehen dies sogar als Prüfungspflicht. Dabei gibt es unterschiedliche Auffassungen, wie weit das formelle Prüfungsrecht des Bundespräsidenten reicht. Die Vertreter einer sehr engen formellen Prüfungskompetenz wollen diese auf die Artikel 78, 81 Absatz 2 Satz 1, Artikel 115d Absatz 2 Satz 3 des Grundgesetzes beschränkt sehen, also auf die erforderliche Beteiligung des Bundesrates beschränkt. Vertreter einer weitergehenden formellen Prüfungskompetenz sehen diese Kompetenz auf das ganze Gesetzgebungsverfahren erstreckt. Die Vertreter der weitestgehenden formellen Prüfungskompetenz wollen auch die Überprüfung der Verwaltungszuständigkeiten vom formellen Prüfungsrecht des Bundespräsidenten erfasst sehen. Dies führt beispielsweise dazu, dass der Bundespräsident im Rahmen seiner formellen Prüfungskompetenz auch das Verbot der Aufgabenübertragung des Bundes an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Artikel 85 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes überprüfen darf. Materielle Prüfungskompetenz. Im Unterschied zur zugestandenen formellen Prüfungskompetenz ist diese hinsichtlich des materiellen Rechts umstritten. Es handelt sich hierbei um die Frage, ob der Bundespräsident ein ihm zur Unterzeichnung vorgelegtes Gesetz auf seine inhaltliche Übereinstimmung mit dem Grundgesetz überprüfen und seine Unterzeichnung von seinem Prüfungsergebnis abhängig machen darf. Damit würde das Gesetz nicht wirksam in Kraft treten können. Bezüglich eines solchen Prüfungsrechts werden verschiedene Ansichten vertreten. Insgesamt ist aber festzuhalten, dass die überwiegende Meinung eine solche Prüfungskompetenz wenigstens in den Fällen zugesteht, in denen ein Verstoß gegen die Verfassung offensichtlich ist. Danach ist der Bundespräsident nicht zur Unterzeichnung verpflichtet und das Gesetz tritt nicht in Kraft, denn es sei dem Bundespräsidenten als Teil der Verfassungsordnung nicht zuzumuten, einem offensichtlich verfassungswidrigen Gesetz sehenden Auges durch seine Unterschrift zur Rechtsgültigkeit zu verhelfen. Der Bundespräsident dürfe nur solche Akte vornehmen, die verfassungskonform seien, was aus dem Rechtsstaatsprinzip und der Stellung als Staatsoberhaupt aus dem Grundgesetz abzuleiten sei, gemäß Artikel 1 Absatz 3 und Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes. Ansonsten sei die Feststellung der Verfassungswidrigkeit Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts und es bestehe somit kein Anlass, allgemein davon auszugehen, es gebe ein Prüfungsrecht. Dieser Auffassung wird entgegengehalten, dass das Bundesverfassungsgericht in Kraft getretene Gesetze prüfen könne. Zu einer vorsorglichen Normenkontrolle sei das Bundesverfassungsgericht aber durch die Verfassung nicht berufen. Also müsse die materielle Prüfungskompetenz des Bundespräsidenten auch über die offensichtlichen Fälle hinaus erweitert werden. Eine umfassende inhaltliche Kontrolle vorzunehmen sei zu gestatten, da dies der verfassungsrechtlichen Rollenverteilung entspräche. Zudem sei seine diesbezügliche Entscheidung vollumfänglich justiziabel und könne gemäß Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 des Grundgesetzes dem Bundesverfassungsgericht vom Parlament zur gerichtlichen Prüfung vorgelegt werden. Zudem sei seine diesbezügliche Entscheidung vollumfänglich justiziabel und könne gemäß Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 des Grundgesetzes dem Bundesverfassungsgericht vom Parlament zur gerichtlichen Prüfung vorgelegt werden. Für ein erweitertes materielles Prüfungsrecht wird auch angeführt, dass der Bundespräsident in bestimmten zugespitzten Situationen eine politisch-materielle Prüfungskompetenz habe, so zum Beispiel, wenn er über eine Parlamentsauflösung infolge einer verbundenen Vertrauensfrage oder über die Erklärung eines Gesetzgebungsnotstandes entscheide. Ein verabschiedetes Gesetz anzuhalten sei dagegen nur ein juristisches Minus, also politisch und verfassungsrechtlich ein milderes Mittel. Einige Autoren lehnen ein Prüfungsrecht überhaupt ab, da dem Bundespräsidenten dann eine außergesetzliche Kompetenz zur Verwerfung von Gesetzen zugestanden werde, die aber nur dem Bundesverfassungsgericht im Normenkontrollverfahren obliege. Dem kann aber schon durch die angeführten Meinungen entgegnet werden, dass kein Staatsorgan blind der Verfassung folgen müsse und dadurch diese zu brechen helfe. Konsequenzen: Wird ein Gesetz vom Bundespräsidenten nicht unterschrieben, so kommt es nicht zustande. Der Politik verbleiben als Möglichkeiten die verfassungskonforme Änderung des Gesetzes selbst, die Änderung des als verletzt beanstandeten Artikels des Grundgesetzes mit Zweidrittelmehrheiten im Bundestag und Bundesrat, vergleiche Artikel 79 Absatz 2 des Grundgesetzes. Organstreit vor dem Bundesverfassungsgericht mit dem Ziel, die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes und damit die Unrechtmäßigkeit der Verweigerung festzustellen. Und den Bundespräsidenten, was bisher noch nie erfolgt ist, vor dem Bundesverfassungsgericht anzuklagen, was zu dessen Amtsenthebung führen kann. Artikel 61 des Grundgesetzes. Dazu benötigt es eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag oder Bundesrat. Auflösung des Parlaments. Politische Befugnisse im weiteren Sinne wachsen dem Amtsinhaber nur in eng umrissenen Ausnahmesituationen zu, sind dann aber von weitreichender Bedeutung. So kann er in zwei Fällen den Bundestag auflösen. Sollte bei der Wahl des Bundeskanzlers der vorgeschlagene Kandidat für dieses Amt auch im dritten Wahlgang nur eine relative Mehrheit erhalten, hat der Bundespräsident die Möglichkeit, ihn zu ernennen, Minderheitsregierung, oder aber in den nächsten 7 Tagen den Bundestag aufzulösen, Artikel 63 des Grundgesetzes. In diesem Fall benötigt die Auflösungsanordnung keine Gegenzeichnung durch die Bundesregierung, zumal eine solche nicht im Amt ist. Ebenso kann der Bundespräsident den Bundestag nach einer gescheiterten Vertrauensfrage auflösen, Artikel 68 des Grundgesetzes. Dies geschah bisher dreimal: 1972 durch Gustav Heinemann, 1983 durch Karl Carstens, 2005 durch Horst Köhler. Allerdings wurden diese Auflösungen von den jeweiligen Kanzlern beziehungsweise Regierungsfraktionen bewusst herbeigeführt, um gewünschte Neuwahlen zu ermöglichen. Gegen Carstens und Köhlers Auflösungsentscheidungen strengten Mitglieder des Bundestages Organklagen an. Das Bundesverfassungsgericht kam in beiden Entscheidungen zwar zu der Ansicht, dass der Bundespräsident zu prüfen hat, ob der Bundeskanzler tatsächlich nicht mehr das Vertrauen des Bundestages besitzt oder ob dieser die Auflösung missbräuchlich betreiben will, bestätigte aber letztendlich die Auflösung des Bundestages. Gesetzgebungsnotstand: Im Falle einer negativ ausgegangenen Vertrauensfrage des Bundeskanzlers im Bundestag ist der Bundespräsident auf Antrag der Bundesregierung und mit Zustimmung des Bundesrates befugt, aber nicht verpflichtet, den Gesetzgebungsnotstand nach Artikel 81 des Grundgesetzes zu erklären. Dieser Fall ist in der Geschichte der Bundesrepublik bisher noch nicht eingetreten. Staatssymbole: Der Bundespräsident ist berechtigt, die Nationalhymne, Flagge, Wappen, Uniformen, Dienstkleidung, die Amtstracht der Richter des Bundes mit Ausnahme der Richter am Bundesverfassungsgericht und deren Verwendung sowie Staatsakte und Staatsbegräbnisse anzuordnen, sofern jeweils nicht der Gesetzgeber, wie etwa bei der Bundesflagge aus Artikel 22 des Grundgesetzes, tätig geworden ist. Diese Anordnungen müssen jeweils von einem Mitglied der Bundesregierung gegengezeichnet werden. Als Hoheitszeichen führt der Bundespräsident in Fortsetzung der Tradition der Reichspräsidenten der Weimarer Republik eine Standarte mit einer Abbildung des früheren Reichsadlers, heute Bundesadler genannt. Die deutsche Nationalhymne wurde in Briefwechseln zwischen Bundespräsident Heuss und Bundeskanzler Adenauer 1952 beziehungsweise zwischen Bundespräsident von Weizsäcker und Bundeskanzler Kohl 1991 festgelegt. Die jeweilige Antwort der Bundeskanzler wird im Allgemeinen als Gegenzeichnung zur Verfügung des Bundespräsidenten interpretiert. Diese Deutung wird durch die Tatsache unterstützt, dass die Briefwechsel im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurden und damit einen quasi offiziellen Charakter erhielten. Problematisch ist diese legere Praxis jedoch bei strafbewehrten Staatssymbolen unter dem Aspekt des Vorbehalts des Gesetzes. Diese Befugnisse haben keine Grundlage im Grundgesetz oder einem Bundesgesetz. Die Mehrheit der Staatsrechtslehrer begründet sie daher mit der traditionellen Definitionshoheit von Staatsoberhäuptern über Staatssymbole, die sogenannte Ehrenhoheit. Stellung im politischen Alltag. Geschichtlicher Überblick: Die schwache Position des Bundespräsidenten, die vor allem an dem Gegenzeichnungserfordernis und seinen relativ geringen realpolitischen Befugnissen abzulesen ist, ist auch eine Reaktion auf die Erfahrungen der Weimarer Republik, der sogenannte Antwortcharakter einer Verfassung. Während der Beratungen des Parlamentarischen Rates herrschte weitgehender Konsens aller Beteiligten, dass dem Bundespräsidenten nicht wieder eine solch überragende Stellung im politischen System zukommen sollte wie seinerzeit dem Reichspräsidenten, vor allem Paul von Hindenburg. Insbesondere das Notverordnungsrecht aus Artikel 48 der Weimarer Verfassung, das Recht des Reichspräsidenten, im Notfall mit präsidentiellen Erlassen am gewählten Parlament vorbeizuregieren, und das Recht des Reichspräsidenten, den Reichskanzler selbst zu ernennen, und zwar in eigener politischer Entscheidung, wurden als mitursächlich gesehen für die politische Krise der Weimarer Republik ab 1930 mit den Präsidialkabinetten unter den Kanzlern Heinrich Brüning, Franz von Papen und Kurt von Schleicher und schließlich das Abgleiten in die Diktatur unter Adolf Hitler. Die SPD-Fraktion sprach sich deshalb und angesichts der fehlenden Souveränität des deutschen Staates dafür aus, auf die Einrichtung des Amtes eines Bundespräsidenten zu verzichten und dessen Funktionen vom Präsidenten des Bundestages wahrnehmen zu lassen. Allerdings ermöglichte das Notverordnungsrecht der Weimarer Reichsverfassung nicht zwangsläufig den Weg in die Präsidialdiktatur. In Artikel 48 der Weimarer Reichsverfassung war die Einrichtung eines noch zu beschließenden Ausführungsgesetzes vorgesehen, das die präsidialen Vollmachten erheblich konkretisieren und einschränken sowie einem möglichen Missbrauch Einhalt hätte gebieten können. Im Weiteren wurde auch die heute weggefallene allgemeine Befugnis des Präsidenten, das Parlament aufzulösen, in der Endphase der Weimarer Republik missbraucht. Noch während der Amtszeit Friedrich Eberts waren die umfangreichen Rechte in einer überwiegend als positiv bezeichneten Weise ausgeübt worden. Das Scheitern der jungen Republik war also auch auf eine ungenügende Kontrolle der Verfassungseinhaltung zurückzuführen. Die Wegnahme der beiden wichtigen Rechte war schließlich eine deutliche Entmachtung des Präsidentenamts. Die Wahl und Absetzung des Bundeskanzlers liegt heute fast ausschließlich in der Hand des Bundestages. Parallel zu dieser Schmälerung seiner Befugnisse wurde auch der Wahlmodus für den Präsidenten verändert. Wurde der Reichspräsident noch vom Volk direkt gewählt, 1925 und 1932, so wird der Bundespräsident von der nur für diesen Zweck zusammentretenden Bundesversammlung gewählt. Damit wurde die demokratische Legitimation des Bundespräsidenten indirekter. Er ist nicht mehr unmittelbar vom Souverän gewähltes Organ der politischen Staatsführung. Die Ablehnung einer Wiedereinführung einer Direktwahl des Bundespräsidenten wird auch damit begründet, dass ansonsten ein Missverhältnis zwischen starker demokratischer Legitimation, er wäre dann neben dem Bundestag das einzige direkt gewählte Verfassungsorgan, und geringer politischer Macht einträte. Darüber hinaus erklärt sich die schwache Position des Bundespräsidenten durch die bereits zu Anfang der Bundesrepublik praktizierte Kanzlerdemokratie, die sich in ihrer starken Ausprägung in Adenauers Regierungszeit manifestierte. So ist der Grund für Adenauers Rückzieher von der eigenen Kandidatur zum Bundespräsidenten 1959 neben seiner Abneigung seinem potenziellen Nachfolger Ludwig Erhard gegenüber auch in der Erkenntnis zu sehen, dass er als Bundespräsident weniger Einfluss gehabt hätte, denn als Bundeskanzler. Reden und parteipolitische Neutralität. Der Bundespräsident erzielt politische Wirkung hauptsächlich durch Reden, die gesellschaftliche Debatten aufgreifen oder anstoßen. Als Beispiel hierfür gelten die Weizsäcker-Rede anlässlich des 40. Jahrestages der Beendigung des Zweiten Weltkrieges 1985 und die sogenannte Ruck-Rede Roman Herzogs von 1997. Wie kein anderer Politiker ist der Präsident von der Tagespolitik unabhängig und kann daher wesentlich freier Themen und Zeitpunkt seiner Äußerungen bestimmen. Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit von Reden ohne Gegenzeichnung ist umstritten, da eine Rede in ihrer faktischen Wirkung möglicherweise einen stärkeren politischen Einfluss ausüben kann als ein formaler Akt, für den in nahezu jedem Fall eine Gegenzeichnung durch ein Mitglied der Bundesregierung notwendig ist. Die Mehrheit der Staatsrechtler geht allerdings bei Reden von einer gewissen Autonomie des Bundespräsidenten aus, zumal keine bindenden Entscheidungen gefällt werden und er immerhin zu den Verfassungsorganen zählt. Der Amtsinhaber ist zur parteipolitischen Neutralität verpflichtet. Die Bundespräsidenten trugen dieser Verpflichtung bislang überwiegend Rechnung, indem sie Themen in einer eher abstrakten Weise ansprachen, die sich in keine parteipolitische Richtung interpretieren ließ oder aber die Parteien insgesamt angriffen. Die Tatsache, dass einige Bundespräsidenten sich zuerst in einer Partei verdient gemacht haben, von der sie später in der Bundesversammlung gewählt wurden, lässt Kritiker an der parteipolitischen Unabhängigkeit und Neutralität des Bundespräsidenten zweifeln. Köhler war der erste Präsident, der seine wichtigsten Ämter nicht in Deutschland innehatte und damit wirklich von außen in die deutsche Politik kam. Befürworter hielten ihm entsprechend zugute, dass seine Reden nicht rundgeschliffen seien, um Kritikern keine Angriffsfläche zu bieten. Vielmehr seien sie offen gewesen und hätten Probleme treffend benannt. Hingegen hielten Kritiker ihm vor, dass er damit die Überparteilichkeit des Amtes ebenso verletzt habe wie das Gebot der Nichteinmischung in die Sachpolitik. Grund war seine deutliche Positionierung für eine wirtschaftsorientierte Reformpolitik, wie sie im Bundestagswahlkampf 2005 auch von seiner Herkunftspartei CDU vertreten wurde. Eine bislang ungebrochene, ungeschriebene Regel ist, dass ein Bundespräsident nach seiner Amtszeit keine weiteren politischen Ämter mehr anstrebt, sondern allenfalls als Elder Statesman am öffentlichen Leben teilnimmt. Vertretung. Stellvertreter des Bundespräsidenten ist gemäß Artikel 57 des Grundgesetzes der Präsident des Deutschen Bundesrates. Dies gilt unabhängig davon, ob der Bundespräsident nur zeitweilig abwesend oder aber amtsunfähig ist. Häufig findet das Vertretungsrecht faktisch nur auf Teile der Amtsbefugnisse des Bundespräsidenten Anwendung, etwa wenn der Bundespräsident auf Staatsbesuch ist und durchaus seinen außenpolitischen Verpflichtungen nachkommt, andererseits aber ein Gesetz unterschrieben werden muss. In einem solchen Fall wird das Gesetz regelmäßig vom Stellvertreter des Bundespräsidenten unterzeichnet. Durch den Rücktritt Horst Köhlers vom Amt des Bundespräsidenten am 31. Mai 2010 erhielt das Vertretungsrecht zum zweiten Mal seit Gründung der Bundesrepublik eine gewichtige Stellung. Bis zum Amtsantritt des neuen Bundespräsidenten Christian Wulff am 30. Juni 2010 übernahm der Präsident des Bundesrates Jens Böhrnsen die Amtsgeschäfte des Bundespräsidenten. Karitatives Engagement. Der Bundespräsident übernimmt eine Reihe von Schirmherrschaften über die von ihm für sinnvoll erachteten Projekte. Auch wenn der Bundespräsident nicht an die Übernahme von Schirmherrschaften seiner Vorgänger gebunden ist, führt er etliche hiervon weiter, so die Schirmherrschaft über die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, DGZRS, und das Deutsche Rote Kreuz, DRK. Ebenso verleiht der Bundespräsident Preise, darunter den Deutschen Zukunftspreis, und gratuliert zu Jubiläen, wie dem 65. Hochzeitstag oder dem 100. Geburtstag. Ebenfalls übernimmt er die Ehrenpatenschaft für das 7. Kind in einer Familie, wenn die Eltern dies wünschen. Juristischer Sonderstatus und Möglichkeit der Amtsenthebung. Privilegien im Straf- und Zivilrecht. Wenn der Bundespräsident als Zeuge in einem Verfahren aussagen soll, muss er in seiner Wohnung vernommen werden. Zur Hauptverhandlung wird er nicht geladen. Das Protokoll über seine gerichtliche Vernehmung ist in der Hauptverhandlung zu verlesen. Dies ergibt sich für den Zivilprozess aus § 375 Absatz 2 der Zivilprozessordnung und für den Strafprozess aus § 49 der Strafprozessordnung. Wer sich der Verunglimpfung des Bundespräsidenten gemäß § 90 des Strafgesetzbuches strafbar macht, kann strafrechtlich nur verfolgt werden, wenn der Bundespräsident die Strafverfolgungsbehörden dazu ermächtigt. Eine Nötigung des Bundespräsidenten nach § 106 des Strafgesetzbuches kann jedoch auch ohne dessen Einverständnis verfolgt werden. Während seiner Amtszeit genießt der Bundespräsident strafrechtliche Immunität. Der Bundespräsident kann nicht abgewählt werden. Die einzige Möglichkeit, ihn seines Amtes zu entheben, ist die Präsidentenanklage vor dem Bundesverfassungsgericht nach Artikel 61 des Grundgesetzes. Präsidentenanklage. Die Präsidentenanklage kann gemäß Artikel 61 des Grundgesetzes auf Antrag eines Viertels der Mitglieder des Bundestages oder des Bundesrates durch Beschluss mit einer Zweidrittelmehrheit vom Bundestag oder Bundesrat beim Bundesverfassungsgericht eingereicht werden. Nach Erhebung der Anklage kann das Bundesverfassungsgericht per einstweiliger Anordnung erklären, dass der Präsident an der Ausübung seines Amtes verhindert ist. Kommt es im Verfahren dann zu dem Beschluss, der Bundespräsident habe vorsätzlich gegen das Grundgesetz oder gegen ein Bundesgesetz verstoßen, kann es ihn des Amtes entheben. Das Instrument der Präsidentenanklage wurde in der Geschichte der Bundesrepublik bisher noch nie angewandt. Wahl des Bundespräsidenten. Unvereinbarkeiten, Inkompatibilität. Nach Artikel 55 des Grundgesetzes darf der Bundespräsident weder der Regierung noch einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes angehören. Er darf ferner kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben und weder der Leitung noch dem Aufsichtsrat eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens angehören. Nach § 22 des Europawahlgesetzes verliert ein Abgeordneter die Mitgliedschaft im Europäischen Parlament bei Annahme der Wahl zum Bundespräsidenten. Kandidatenauswahl. Zum Bundespräsidenten kann gemäß Artikel 54 Absatz 1 des Grundgesetzes gewählt werden, wer deutscher Staatsangehöriger ist, das Wahlrecht zum Bundestag besitzt und mindestens 40 Jahre alt ist. Der bisher jüngste Bundespräsident Christian Wulff war bei seiner Wahl 51 Jahre alt. Vorschlagsberechtigt ist jedes Mitglied der Bundesversammlung. Dem Vorschlag ist eine schriftliche Zustimmungserklärung des Vorgeschlagenen beizufügen, gemäß § 9 Absatz 1 des Gesetzes über die Wahl zum Bundespräsidenten. Die Kandidatenauswahl im Vorfeld der Wahl ist stark von der absehbaren parteipolitischen Stimmenverteilung in der Bundesversammlung und parteitaktischen Überlegungen geprägt. Je nach Ausgangslage versuchen die Parteien, in einem innerparteilichen Prozess einen Kandidaten zu finden, für den sie sich in der Bundesversammlung entsprechende Zustimmungen erhoffen. Die Dominanz solcher Überlegungen und Absprachen bei der Kandidatenwahl führten zu Diskussionen, die Verfassung zu ändern und eine Direktwahl des Bundespräsidenten durch das Volk zu ermöglichen. Befürworter argumentieren, eine Direktwahl durch das Volk würde das gesamte Wahlverfahren transparenter machen und Entscheidungen wieder aus politischen Hinterzimmern in das Licht der Öffentlichkeit bringen. Gegner einer Direktwahl meinen, dass eine Direktwahl den Prinzipien einer repräsentativen Demokratie zuwiderlaufen würde und außerdem das Amt des Präsidenten zu wenig Machtbefugnisse habe, um für eine Direktwahl in Frage zu kommen. Bundesversammlung und Ablauf der Wahl. Die Zusammensetzung der Bundesversammlung spiegelt das föderative System der Bundesrepublik Deutschland wider. Sie besteht aus den Mitgliedern des Bundestages und ebenso vielen von den 16 Landesparlamenten gewählten Wahlmännern und Wahlfrauen. Üblicherweise handelt es sich dabei um Mitglieder der Landesparlamente und Landesregierungen, um Mitglieder der Bundesregierung, sofern sie kein eigenes Bundestagsmandat haben, und um Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wie Schauspieler, Sportler, Künstler oder Vertreter von Spitzenverbänden. Die Wahlmänner und Frauen sind an Aufträge und Weisungen nicht gebunden, weshalb es immer wieder zu parteipolitisch überraschenden Wahlergebnissen kommt. Der Bundespräsident wird von der Bundesversammlung ohne Aussprache und geheim gewählt. Bei der Wahl muss ein Kandidat die absolute Mehrheit der Mitglieder auf sich vereinen. Erst wenn dies in zwei Wahlgängen keinem Kandidaten gelingt, reicht in einem dritten Wahlgang die relative Mehrheit aus, was bisher erst dreimal der Fall war: 1969, 1994 und 2010. Die Wahl erfolgt auf 5 Jahre. Eine einmalige Wiederwahl ist möglich. Staatsrechtler sind überwiegend der Meinung, dass die Formulierung „anschließende Wiederwahl ist nur einmal zulässig" im Artikel 54 des Grundgesetzes mehr als 2 Amtszeiten einer Person gestattet, sofern nicht mehr als 2 Amtszeiten unmittelbar aneinander anschließen. Vereidigung. In einer gemeinsamen Sitzung von Bundestag und Bundesrat wird der neue Bundespräsident bei Amtsantritt vom Bundestagspräsidenten vereidigt. Der Eid lautet nach Artikel 56 des Grundgesetzes: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde, so wahr mir Gott helfe. Die religiöse Beteuerung kann auch weggelassen werden. Der Eid muss auch als solcher geleistet werden, eine eidesgleiche Bekräftigung, wie sie im Strafgesetzbuch für Personen vorgesehen ist, die aus religiösen Gründen keinen Eid leisten möchten, ist nicht zulässig. Diese Verpflichtung wird als verfassungsmäßig angesehen, da die Übernahme des Amtes des Bundespräsidenten freiwillig sei und der Eid in der Verfassung selbst vorgesehen ist. Wird ein Bundespräsident für eine zweite Amtszeit gewählt, erfolgt für diese üblicherweise keine neuerliche Vereidigung. Dies wurde bei allen bisherigen wiedergewählten Bundespräsidenten so gehandhabt. Ende der Amtszeit. Der Bundespräsident wird traditionell mit einem großen Zapfenstreich aus seinem Amt verabschiedet. Bisher lehnte dies nur Gustav Heinemann ab. Die Amtszeit endet vorzeitig, wenn der Bundespräsident stirbt, zurücktritt, die Missionserklärung Heinrich Lübkes vom 14. Oktober 1968 zum Ablauf des 30. Juni 1969, Rücktritt von Horst Köhler am 31. Mai 2010 mit sofortiger Wirkung. Die Amtszeit endet außerdem, wenn der Bundespräsident seine Wählbarkeit verliert, indem er die deutsche Staatsangehörigkeit aufgibt oder das aktive bzw. passive Wahlrecht verliert, weil für ihn zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten ein Betreuer nicht nur durch einstweilige Verfügung bestellt ist oder er sich aufgrund einer Anordnung in einer psychiatrischen Klinik befindet. Siehe Artikel 54 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes in Verbindung mit Paragraph 15 des Bundeswahlgesetzes. Oder wenn er nach Artikel 61 des Grundgesetzes seines Amtes enthoben wird. In diesem Fall tritt die Bundesversammlung nach Artikel 54 Absatz 4 Satz 1 des Grundgesetzes spätestens 30 Tage nach Erledigung des Amtes zusammen und wählt einen Bundespräsidenten, dessen Amtszeit unmittelbar nach der Annahme der Wahl beginnt. Bis zur Neuwahl übt der Präsident des Bundesrates die Befugnisse des Bundespräsidenten aus. Im Verteidigungsfall kann sich die Amtszeit des Bundespräsidenten nach Artikel 115h des Grundgesetzes verlängern. Die Amtszeit des Bundespräsidenten oder die Wahrnehmung der Befugnisse durch den Präsidenten des Bundesrates im Vertretungsfall enden in diesem Fall 9 Monate nach Beendigung des Verteidigungsfalles. Einkommen. Der Bundespräsident erhält Amtsbezüge in Höhe von 10/9 des Amtsgehalts des Bundeskanzlers. Sie sind im Bundeshaushalt 2010 mit 199.000 Euro ausgewiesen, zuzüglich 78.000 Euro Aufwandsentschädigung. aus dem auch die Löhne des Hauspersonals für die freie, voll eingerichtete Amtswohnung des Bundespräsidenten zu zahlen sind. Nach dem Ausscheiden aus dem Amt werden die Amtsbezüge mit Ausnahme der Aufwandsgelder auf Lebenszeit als Ehrensold weitergezahlt. Der Alt-Bundespräsident behält weiterhin ein Büro und Sekretariat im Bundespräsidialamt. Amtssitz und Hoheitszeichen. Erster Amtssitz des Bundespräsidenten ist das Schloss Bellevue in Berlin, zweiter Amtssitz die Villa Hammerschmidt in Bonn. Das 1998 eingeweihte Bundespräsidialamt, wegen seiner Form auch Präsidentenei genannt, befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Schloss Bellevue. Die Standarte des Bundespräsidenten ist ein rot gerändertes, goldfarbenes Quadrat, in dem sich der Bundesadler schwebend nach der Stange gewendet befindet. Das Verhältnis der Breite des roten Randes zur Höhe der Standarte ist wie 1:12. Wenn der Bundespräsident in Berlin verweilt oder abwesend ist, ohne am Aufenthaltsort eine offizielle Residenz, etwa bei einem Staatsbesuch, einzurichten, ist das Standard am Schloss Bellevue gesetzt, andernfalls nicht. Der Bundespräsident trägt als Amtsinsignie die höchste Klasse des Bundesverdienstkreuzes, die Sonderstufe des Großkreuzes. Dienstwagen. Der Dienstwagen des Bundespräsidenten ist eine gepanzerte Limousine aus der Oberklasse eines in der Regel deutschen Herstellers. Er hat das bundespräsidiale amtliche Sonderkennzeichen 01. Im offiziellen Einsatz wird die Standarte des Bundespräsidenten am rechten Kotflügel gesetzt. Der Wagen wird stets von einem Beamten des Bundeskriminalamtes, einem Personenschützer mit Sonderqualifizierung im Führen von besonders schweren Fahrzeugen unter besonderen Bedingungen gesteuert. Vom Bundespräsidenten verliehene und anerkannte Ehrenzeichen. Neben dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland verleiht der Bundespräsident folgende Ehrenzeichen: Das silberne Lorbeerblatt für herausragende sportliche Leistungen, die Silbermedaille für den Behindertensport, das Grubenwehr-Ehrenzeichen für besondere Verdienste um das Grubenrettungswesen, die Zelter-Plakette aus Anlass des 100-jährigen Bestehens einer Chorvereinigung, die Pro-Musica-Plakette aus Anlass des 100-jährigen Bestehens einer Musikvereinigung, die Eichendorf-Plakette aus Anlass des 100-jährigen Bestehens von Wander- und Gebirgsvereinen, die Sportplakette aus Anlass des 100-jährigen Bestehens von Sportvereinen. Außerdem gibt es eine Reihe von Ehrenzeichen staatlicher Stellen und nichtstaatlicher Organisationen, die vom Bundespräsidenten offiziell anerkannt sind, nämlich der Orden Pour le Mérite für Wissenschaft und Künste, das Ehrenzeichen des Deutschen Roten Kreuzes, das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz, die Medaille für Rettung aus Seenot der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, das Ehrenzeichen der Deutschen Verkehrswacht, das Ehrenzeichen des Johanniterordens, die Goethe-Medaille, das Ehrenzeichen des Technischen Hilfswerks, das Ehrenzeichen der Bundeswehr, die Einsatzmedaille der Bundeswehr, die Einsatzmedaille Fluthilfe 2002, das Deutsche Sportabzeichen, das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft und das Rettungsschwimmabzeichen des Deutschen Roten Kreuzes. Die bisherigen Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland: Theodor Heuss, Amtszeit von 1949 bis 1959. Theodor Heuss prägte als erster Bundespräsident dieses Amt in ähnlicher Weise wie Konrad Adenauer das Amt des Bundeskanzlers. Der Liberale, der schon in der Weimarer Republik Mitglied des Reichstages gewesen war, übte sein Amt weitestgehend überparteilich aus und konnte durch seinen demokratischen und kulturellen Hintergrund auch im Ausland Vertrauen in das neue demokratische Westdeutschland zurückgewinnen. Auch seine intellektuellen Reden, zu aktuellen Streitfragen ließen ihn zum Vorbild für seine Nachfolger werden. Eine dritte Amtszeit, zu der eine Grundgesetzänderung nötig gewesen wäre, lehnte er ab, da er die Schaffung einer Lex Heuss vermeiden wollte. Heinrich Lübke, Amtszeit von 1959 bis 1969. Die Nominierung Heinrich Lübkes zur Wahl des Bundespräsidenten wurde notwendig, da der ursprünglich geplante Kandidat Konrad Adenauer sich zurückzog. Lübke versuchte als Bundespräsident aktiv die Politik mitzugestalten. Zum Teil scheiterte er dabei. Er wollte sich, wie auch Heuss, eine Ministerliste vorlegen lassen. Wiederholt unterzeichnete er Gesetze nicht, wenn sie gegen das Grundgesetz verstießen. Von seiner Präsidentschaft blieben viele rhetorische Fehlgriffe in Erinnerung, die auch auf Auslandsreisen zu fragwürdigen Situationen führten. Später wurde bekannt, dass seine stark nachlassende intellektuelle Leistungsfähigkeit durch eine fortgeschrittene Zerebralsklerose verursacht wurde. Wegen der anhaltenden Kritik auch an seiner angeblichen Tätigkeit im Dritten Reich trat er 3 Monate vor dem Ende seiner zweiten Amtszeit zurück. Gustav Heinemann, Amtszeit von 1969 bis 1974. Gustav Heinemann, zwar nicht mit absoluter Mehrheit der Bundesversammlung ins Amt gewählt, wurde dennoch als parteiübergreifender und neutraler Bundespräsident von allen gewürdigt. Seine Wahl kann auch politisch gesehen werden, da sie die später im Jahre 1969 gebildete sozialliberale Koalition widerspiegelte. Seine tiefen moralischen Überzeugungen, die ihn 1950 aus Protest gegen die Wiederbewaffnung zum Rücktritt als Bundesinnenminister und zum Austritt aus der CDU geführt hatten, prägten auch seine Amtszeit als oberster Vertreter der Bundesrepublik Deutschland. Er selber betrachtete sich als ein Bürgerpräsident und betonte die demokratischen und liberalen Traditionen Deutschlands. Obwohl ihm die Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung 1974 eine Wiederwahl ermöglicht hätten, verzichtete er auf die Kandidatur für eine zweite Amtszeit. Walter Scheel, Amtszeit von 1974 bis 1979. Der erste ehemalige stellvertretende Bundeskanzler im Amt des Bundespräsidenten versuchte auch in seinem neuen Amt politisch mitzuwirken. Dieses Ansinnen scheiterte jedoch auch am entschiedenen Widerstand von Bundeskanzler Schmidt, so dass Walter Scheel vor allem als singender Bundespräsident in Erinnerung geblieben ist. Scheels bekannte Interpretation des Volksliedes »Hoch auf dem gelben Wagen« entstand allerdings vor seiner Präsidentenzeit. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung stellte sich Scheel nicht erneut der Wahl und schied nach einer Amtszeit am 30. Juni 1979 aus dem Amt des Bundespräsidenten. Karl Carstens, Amtszeit von 1979 bis 1984. Karl Carstens war der 5. Bundespräsident der Bundesrepublik. Seine staatsrechtlich bedeutsamste Entscheidung war die Auflösung des Bundestages nach der absichtlich verlorenen Vertrauensfrage Helmut Kohls 1982/83. Gegen diese Anordnung des Bundespräsidenten hatten einige Abgeordnete geklagt. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte in einem umstrittenen Urteil allerdings Carstens Entscheidung. Ähnlich wie Scheel der breiten Bevölkerung als singender Präsident in Erinnerung geblieben war, ist Carstens durch seine Vorliebe für Wanderungen bekannt geworden, auf denen er die gesamte Bundesrepublik erwandert hat. Richard von Weizsäcker, Amtszeit von 1984 bis 1994. Richard von Weizsäcker ging als einer der bedeutendsten Bundespräsidenten in die Geschichte ein. schon seine Rede zum 40. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai 1985 brachte ihm großen internationalen Respekt, aber auch Kritik aus konservativen Kreisen ein, da er die Interpretation des 8. Mai vom Tag der Niederlage hin zum Tag der Befreiung verschob. Kein anderer Präsident agierte mehr gemäß der Maxime der Überparteilichkeit als von Weizsäcker. Seine teils scharfe Kritik am Parteienstaat kann aber auch mit einer persönlichen Distanz zu Bundeskanzler Kohl erklärt werden. Bei seiner Wiederwahl 1989 gab es zum ersten Mal in der bundesdeutschen Geschichte keinen Gegenkandidaten. Roman Herzog, Amtszeit von 1994 bis 1999. Der bis zu seiner Wahl als Präsident des Bundesverfassungsgerichts amtierende Roman Herzog wird besonders als Präsident der Ruck-Rede 1997 in Berlin wahrgenommen. Diese Rede war ein Beispiel seiner Kritik an der politischen Situation in Deutschland. Er begründete damit die Idee der Berliner Rede, die von Bundespräsident Rau fortgeführt wurde. Herzogs Amtszeit war geprägt durch die Anprangerung vermeintlicher Versäumnisse der Politik in Anbetracht der wirtschaftlichen Situation. Auch ein anderes wichtiges Werk von Herzog begann 1997, als er den Deutschen Zukunftspreis ins Leben rief. Angesichts der Tatsache, erst im dritten Wahlgang gewählt worden zu sein und veränderter Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung, verzichtete Herzog auf die Kandidatur für eine zweite Amtszeit. Johannes Rau, 1999 bis 2004. Johannes Rau führte die Berliner Reden fort und hielt sie jedes Jahr erneut. Er sprach in ihr Themen wie die Integration von Ausländern und die Auswirkungen von Gentechnologie, Ökonomismus und Globalisierung an. Er vermied jedoch im Wesentlichen Angriffe auf handelnde Politiker. Seinen durchaus nicht nur abwertend gemeinten Spitznamen Bruder Johannes hatte er jedoch schon wesentlich früher wegen seiner öffentlich gelebten Religiosität erhalten. Andere fanden sein Lebensmotto »Versöhnen statt Spalten«, an das er sich auch während seiner Amtszeit zu halten versuchte, für den Inhaber des Bundespräsidentenamtes ideal. Johannes Rau hielt als erster Bundespräsident eine Rede auf Deutsch vor dem israelischen Parlament, der Knesset. Horst Köhler, Amtszeit von 2004 bis 2010. Horst Köhler war der erste Bundespräsident, der vorher kein innenpolitisches Mandat innehatte. Manche trauten ihm deshalb größere Unabhängigkeit und Distanz zu. Allerdings war er von 1990 bis 1993 Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Mitglied der Trilateralen Kommission und Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und bis zu seiner Wahl zum Bundespräsidenten geschäftsführender Direktor des Internationalen Währungsfonds. Auch er mischte sich öffentlich in die Tagespolitik ein. Er bezeichnete die Agenda 2010 als noch zu wenig weitreichend und sprach sich 2004 gegen die von Bundeskanzler Schröder vorgeschlagene Verlegung des Tages der Deutschen Einheit aus. Während der Finanzkrise bezeichnete er in einem Interview im Mai 2008 die internationalen Finanzmärkte als Monster. In seiner Antrittsrede am 1. Juli 2004 sagte Köhler, dass Deutschland als Land der Ideen vor allem ein Land für Kinder werden müsse. Lob, aber noch mehr Kritik zog er sich im September 2004 durch die Aufforderung in einem Interview des Focus zu, unterschiedliche Lebensverhältnisse in den neuen und alten Bundesländern zu akzeptieren und Flexibilität zu zeigen. Köhlers staatsrechtlich bedeutsamste Entscheidung war die Auflösung des Deutschen Bundestages im Jahre 2005, nachdem Bundeskanzler Gerhard Schröder mit dem Ziel von Neuwahlen im Bundestag die Vertrauensfrage gestellt hatte. Dagegen klagten, wie im Jahre 1983, Abgeordnete beim Bundesverfassungsgericht, allerdings auch dieses Mal erfolglos. Kritik an seinem Amtsverständnis trug es Köhler ein, dass er zwei im Oktober und Dezember 2006 verabschiedeten Gesetzen, die er für verfassungswidrig hielt, die Ausfertigung verweigerte. Am 23. Mai 2009 wurde Köhler von der 13. Bundesversammlung für eine zweite Amtszeit im ersten Wahlgang wiedergewählt. Nach Kritik an einer Äußerung Köhlers in einem Interview, dass im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege, erklärte Köhler am 31. Mai 2010 in einer einberufenen Pressekonferenz seinen Rücktritt mit sofortiger Wirkung. Die Neuwahl des Bundespräsidenten wurde für den 30. Juni 2010 angesetzt. Christian Wulff, Amtszeit von 2010 bis 2012. Christian Wulff wurde am 30. Juni 2010 im dritten Wahlgang zum Nachfolger Horst Köhlers gewählt. Da das Amt zum Zeitpunkt der Annahme der Wahl vakant war, trat Wulff das Amt unmittelbar mit Annahme der Wahl an. Seinen Amtseid leistete er am 2. Juli 2010. Wulff war bei seinem Amtsantritt 51 Jahre alt und somit der jüngste Bundespräsident seit Bestehen der Bundesrepublik. Kurz vor seiner Wahl regte Wulff an, finanzielle Abstriche beim lebenslangen Ehrensold des Bundespräsidenten vorzunehmen. Wulff setzte zu Beginn seiner Amtszeit Akzente in der Debatte um die Integrationspolitik. Insbesondere sagte er, der Islam gehöre zu Deutschland. Ab dem Herbst 2011 geriet Wulff infolge einer Kredit- und Medienaffäre zunehmend in die Kritik. Nachdem die Staatsanwaltschaft Hannover die Aufhebung seiner Immunität beantragt hatte, das erste Mal, dass dies bei einem Bundespräsidenten der Fall war, trat Wulff am 17. Februar 2012 mit sofortiger Wirkung zurück. Seinen Schritt begründete er mit dem infolge der Affäre fehlenden Vertrauen in seine Person. Joachim Gauck, im Amt seit 2012. Joachim Gauck wurde am 18. März 2012 im ersten Wahlgang zum Nachfolger des zurückgetretenen Christian Wulff gewählt. In der 15. Bundesversammlung konnte er von 1228 gültigen 991 Stimmen auf sich vereinen. Er hatte somit die absolute Mehrheit von mindestens 621 Stimmen erreicht. Er betonte in seiner Antrittsrede vor der Bundesversammlung, das Land verantwortungsvoll so für die Zukunft vorbereiten zu wollen, dass auch unsere Kinder zu diesem Land unser Land sagen können. Ehefrauen bzw. Lebensgefährtinnen der Bundespräsidenten. Elli Heuss-Knapp als Ehefrau von Theodor Heuss. Wilhelmine Lübcke als Ehefrau von Heinrich Lübcke. Hilda Heinemann, die Ehefrau von Gustav Heinemann. Mildred Scheel, die Ehefrau von Walter Scheel. Veronika Carstens als Ehefrau von Karl Carstens. Marianne von Weizsäcker, Ehefrau von Richard von Weizsäcker. Christiane Herzog, die Frau von Roman Herzog. Christina Rau, die Ehefrau von Johannes Rau. Eva-Luise Köhler als Ehefrau von Horst Köhler. Bettina Wulff, die Frau von Christian Wulff. Und Daniela Schad, die Lebensgefährtin von Joachim Gauck. Die Ehefrauen der Bundespräsidenten genießen auch ohne formelles Amt ein besonderes gesellschaftliches Ansehen. Sie engagieren sich karitativ und übernehmen traditionell die Schirmherrschaft über das von Elli Heuss-Knapp begründete Müttergenesungswerk. Mildred Scheel setzte sich zudem für die von ihr gegründete Deutsche Krebshilfe ein. Christiane Herzog für die Mukoviszidose-Stiftung, Eva-Luise Köhler unter anderem für die Allianz chronischer seltener Erkrankungen, Hilda Heinemann für geistig Behinderte, Marianne von Weizsäcker für Suchtkranke, Veronika Carstens für Naturheilkunde und Christina Rau für die Kindernothilfe. Oft sieht das Staatszeremoniell vor, dass der Präsident zu besonderen Anlässen mit seiner Gattin auftritt. Von dieser wird politische Neutralität und Zurückhaltung erwartet. Bislang gingen die meisten Ehefrauen der Bundespräsidenten zum Zeitpunkt ihrer Wahl und danach keinem Beruf nach. Veronica Carstens führte ihre Arztpraxis über 1979 hinaus fort. Bettina Wulff gab 2010 nach der Wahl Christian Wulffs zum Bundespräsidenten ihre Tätigkeit in der gewerblichen Wirtschaft auf. Auch Daniela Schad beendete zur Wahl ihres Lebensgefährten Joachim Gauck 2012 ihre Tätigkeit als Politikjournalistin bei der Nürnberger Zeitung und zog nach Berlin. Sie hörten den Artikel Bundespräsident Deutschland aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Stand 18. März 2012. Gelesen von Matthias Köhler. Dieser Artikel steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported. Mehr Informationen zum Artikel, zur Versionsgeschichte, den Autoren und zur Lizenz unter de.wikipedia.org/wiki/Bundespräsident_Deutschland. Klammer zu.